willkommen zur 16. Folge unseres Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, zwei starke Spiele liegen hinter uns gegen zwei starke Gegner, zwei Aufstiegskandidaten mit Bochum und Kiel. Hier haben wir drei Punkte geholt. Jetzt aus dem letzten Spiel gegen Kiel sind wir leider mit einer Niederlage zurückgekehrt. Trotzdem fand ich es zwei echt bockstarke Spiele von uns. Deswegen gleich die Frage in die Runde an Martin, an Tobias. Tobias, siehst du es genauso? Freust du dich genauso aktuell mehr über die starke Leistung von Aue oder über deinen Impftermin einfach mehr?
fiese Frage gleich zum Anfang. Also ich freue mich natürlich ungemein über die zwei starken Spiele, auch wenn es am Ende heute nicht ganz zum Punktgewinnen gereicht hat. Warum das so ist, werden wir gleich noch besprechen. Aber ich freue mich natürlich auch ein bisschen über meinen Impftermin, weil das, glaube ich, so der erste Schritt in Richtung Normalität ist, sodass wir dann hoffentlich in der nächsten Saison wieder dann alle uns gemeinsam im Stadion in den Armen liegen können und dann auf Schalke fahren können, wieder nach Dresden fahren können, vielleicht nach Rostock mal fahren können. Also von daher kann ich mich da auch gar nicht so recht entscheiden, worüber ich mich da gerade mehr freue.
Sag nochmal kurz, wieso du jetzt schon geimpft werden kannst. Also ich gehe mal von aus, am Alter liegt es nicht.
Nee, ich bin da keine 65. Ich gehöre in die Gruppe 2, da ich ja Psychotherapeut bin, bin ich sozusagen in der Gruppe 2 und kann mich da praktisch jetzt schon impfen lassen, weil ich ja täglich praktisch auch Patientenkontakt habe.
Ja, es muss ja dann aber irgendwie auch bei uns machbar sein, oder Martin? Wie kriegen wir es hin? Also ich bin ja im erweiterten Gesundheitswesen ja auch irgendwie beruflich beheimatet, oder? Also müsste ich es da auch irgendwie hinbekommen. Bei dir mit Institut und so geht da auch nichts? Ihr müsst da auch ein paar Kontakte haben.
Also ja, wir haben ja auch ein Projekt mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen, aber das ist natürlich keine Qualifikation dafür und naja, also was mich persönlich wahnsinnig macht, ist diese Schläfrigkeit, die da an den Tag gelegt wird, dass man jetzt nicht möglichst schnell versucht, möglichst viel zu impfen. Und deshalb, ich finde das echt eine riesen Sauerei, dass jetzt so viel Impfstoff rumliegt.
Das ist halt echt so der große Gamechanger, ja. Wenn wir das schnell hinbekommen, dann ist einfach die Realität dann wieder für uns alle da und die Normalität, sagen wir mal so, eher besser. Habe ich das richtig vernommen? Irgendwie Anfang März, Tobias, du hast unsere Telefonnummer, ne? Wenn irgendwie zwei Impfampullen noch übrig bleiben, ganz egal, Moderna, BioNTech, AstraZeneca, meld dich bei uns. Ich bin dann in Dresden, bin ich in 4 Stunden bin ich da.
ich gebe euch Bescheid.
Sehr gut. Ja, die zwei Spiele habe ich angesprochen. Beginnen wir doch auch mal mit dem Sieg gegen Bochum. Freitagabendspiel, Jubiläumsspiel für Martin Mendl mit seinem 419. Spiel für unseren Verein hat er die Vereinslegende Holger Erler überholt und hat sich dann selbst, besonders die Mannschaft hat ihm das Geschenk gemacht, auch noch in seinem Jubiläumsspiel mit einem Sieg nach Hause gehen zu können. 1:0 gegen VfL Bochum, mit dem, glaube ich, auch die wenigsten gerechnet haben und noch weniger haben wahrscheinlich damit gerechnet, dass es sogar auch ein sehr überzeugender Sieg und auch verdienter Sieg war. So sehe ich es jedenfalls, wobei ich auch nicht das Spiel gesehen habe. Martin, wie siehst du es?
Also man muss ehrlicherweise schon sagen, dass das ein ausgeglichenes Spiel war und ich meine, man kann die Statistiken bemühen, kann man aber auch lassen. Mein Eindruck ist aber schon, dass Aue die qualitativ ein bisschen besseren Chancen hatte und die Performance insgesamt schon gut war und ich glaube auch, dass die Abwehr und Gaetan Buschmann natürlich auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben mit seinem Tor. Also ich glaube, dass insgesamt ist es ein verdienter Sieg, aber das hätte natürlich auch anders laufen können. So insgesamt war es, glaube ich, ein gutes Spiel.
Wer war für dich der herausragende Spieler, Tobias?
Da gab es viele. Also ich würde mir eher sagen, so unser defensives 3, Gontek, Najacic, Samson. Also sozusagen, das waren eigentlich für mich so die herausragenden Spieler. Also gerade Samson, der natürlich Schuhe natürlich einfach in die 1:1 Mann-Deckung genommen hat. Aber allgemein hat dieser Sieg, glaube ich, ganz, ganz viele Fehlte. Denn am Ende war es ein taktisch clever herausgespielter, aber auch kämpferisch und leidenschaftlich verdienter Sieg. Und dabei ist auch ein ganz großes Kompliment für die taktische Leistung auch an das Trainerteam rund um Dirk Schuster zu machen. Es wurde praktisch Schuster-Fußball gespielt im allerbesten Sinn. Und zwar defensiv überaus diszipliniert und kompakt und wo man sicher letztlich gesehen auch gar kein Mittel zu schade ist, obwohl das schon eigentlich in grauer Uhrzeit liegt für viele Menschen. und die heute eigentlich auch als verstaubt gelten. Aber zum Beispiel, dass man halt die Manndeckung für Samsung und Schuhen gemacht hat, ist einfach auch großartig gewesen. Nämlich, es ist total spannend, wenn man nämlich die beiden Heatmaps, die beiden Spiele mal übereinander legt, was ich dann ja gemacht hatte, stellt man dann schon eine gewisse Deckungsgleichheit ja auch klar. Und Dirk Schuster ist es einfach gelungen, mit den Möglichkeiten, die diese Mannschaft hat, einfach ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen. Und dadurch konnten wir auch Bochum sozusagen auch unser eigenes Spiel aufdrücken, was auch der Garant für den Erfolg war. Und wer auch wieder ganz, ganz super war, Hochscheid, der wieder in alter Form zurückkehrt. Und ich bin auch total froh und dankbar, dass Guitton Bousman endlich zu der erhofften Verstärkung wird, die ich auch am Anfang mir erhofft hatte. Nicht nur wegen des Tores, sondern auch wegen seiner ganz herausragenden defensiven Leistung. Und Nayacic, auch wenn er heute eher ein ungünstiges Spiel gemacht hat, hat auch ein richtig bombastisches Spiel gemacht. Also es hat viele, viele Väter gehabt, dieser Sieg.
Ja. Also wir werden ja oft auch wahrgenommen, dass wir auf Dirk Schuster rumhacken und auf seinen Spielstil, was ja im Zweifel manchmal auch richtig ist, aber nichtsdestotrotz betonen wir ja auch immer wieder, und das will ich hier bei dem Spiel ja auch nochmal tun, dass er schon versucht, mit den bestehenden Mitteln in dem Moment das Beste herauszuholen. Dass das vielleicht dann nicht auch harmonisiert ist mit dann dem mittel- und langfristigen Weg, den er natürlich auch als Cheftrainer für den Verein mit im Blick haben sollte, schafft das aber immer, beziehungsweise sehr häufig, einfach für den Moment, für das nächste Spiel, die Mannschaft super einzustellen und auch dann doch häufig auch die passende Aufstellung hinzupacken und dann auch mit diesen taktischen Kniffen, wie jetzt dann im Spiel gegen Bochum, diese Manndeckung, die ich sonst auch nur aus alten Kreisliga-Zeiten her kannte, wo man einfach auch auf den besten Mann jemanden draufgestellt hat und mit dem Spruch, wenn er aufs Klo geht, rennst du ihm hinterher, und selbst das wäre wahrscheinlich auch in der Heatmap angezeigt worden wären, bei Samsung jetzt im Bochum-Spiel. Das war schon halt auch ein taktischer Kniff, den im Zweifel auch kein Profi-Coach heute noch irgendwie anwenden würde. Aber man sieht, in dem Spiel war es genau das Richtige. Man hat den besten Mann des gegnerischen Vereins und ja auch für viele der beste Spieler der zweiten Liga einfach schachmatt gesetzt. Und wenn das funktioniert und dann andere Dinge funktionieren, wie dass man auch, muss man auch betonen, einen Ausfall von Destroth super kompensiert, dass auch ein Hochscheid wieder, kann ich auch nur bestätigen, in der Topform ist, auch sehr schade, dass er im Spiel gegen Kiel jetzt heute nicht mit dabei war. Aber was er jetzt auch wieder die letzten Spiele anbietet, ist echt, echt super und ja, grenzt sozusagen wieder an die Leistungen der letzten Jahre dann an. Und da kann man, glaube ich, auch symbolisch einfach nochmal das Tor herausheben. Und das ist eben nicht nur die Ecke, die dann Bousman reinköpft, sondern wie die Ecke entsteht. Wenn man sich das nochmal anguckt, war das irgendwie ein Pass aus dem Mittelfeld an den 16-Meter-Raum für Hochscheid, dann mit dem Rücken zum Tor den Ball annimmt und irgendwie so hochchippt und tatsächlich ja Hochscheid-like Volley sich dreht und den Ball Volley Richtung Tor haut. Und der war jetzt auch, sagen wir mal, so gefährlich, dass der Torwart ihn zwar halten konnte, aber eben nur zur Ecke klären konnte. Also allein so eine überraschende Aktion, die man in den letzten Jahren immer wieder von Jan Hochscheid gesehen hat und in diesem Jahr oder in dieser Saison halt tatsächlich bisher sehr, sehr wenig, die war halt auch der Garant dafür, dass man auch dieses Spiel gewinnt, weil daraus kommt dann die Ecke und danach kommt dann das Tor. Also da auch wieder wirklich einen hohen Prozentsatz Anteil an diesem Tor sollte man hier auch Jan Hochscheid zuordnen. Und wie gesagt, das alles in dieser Kombination, neues Team, Gnatic hinten drin in der Innenverteidigung, was glaube ich auch nicht so seine Lieblingsposition ist, Samson mit dieser Sechserrolle als Manndecker vorn drin, Destro als fehlender kongenialer Part zu Krüger, und trotzdem spielst du hier tatsächlich sehr überragend den Spitzenreiter oder den Aufstiegskandidaten hier an die Wand. Das war echt schon gut und ja, ich glaube ich auch eines der Highlights in diesem Jahr. Das wird man auf jeden Fall im Saisonrückblick dann nochmal erwähnen, gerade wenn man sieht, jetzt im nächsten Spiel, heute hat dann Bochum Würzburg aus dem Stadion geschossen, auch wieder sehr überzeugend gewonnen. Ja, umso höher ist es wertzuschätzen, dass wir da die 3 Punkte geholt haben.
Ich fand den Spruch zu Samson auf jeden Fall sehr gut, dass es wie eine Kreisklasse ist, wo derjenige noch bis aufs Klo verfolgt wird. Aber ich würde auch noch von einem Bochumann Manuel Riemann nennen. Der hat auch ein bombenstarkes Spiel gemacht. Und ich glaube, dass das so echt das Beste Zweitliga-Duell war bei den Torhütern, in was wir so in der Saison gesehen haben. Also ich glaube, ich kann mich an keinen Torwart von der Qualität auch echt erinnern, der noch einige gute Chancen von Aue zunichte gemacht hat. Und wenn man sich nochmal die Noten anschaut, dann hat Zoller nur eine 5,9. Also Zoller war nicht besonders gut im Spiel. Und Schul ja auch nur so mittelmäßig im Spiel. Also ich glaube, dass die Abwehr da in der Mitte schon ziemlich gut die Leute wirklich zugestellt hat und dass dann im Endeffekt dann ja perfekt rausgecoachter Sieg ist, ne?
Also Riemann ist auch in die Elf des Tages vom Kicker gewählt worden und das eben von einem Verein, der an dem Spieltag verloren hat, das sagt halt auch einiges und das sagt halt auch, wie dann doch überzeugend und auch, sagen wir mal, hoch verdient der Sieg dann für Aue war. Wobei natürlich auch Bochum dann die Chancen hatte, aber nichtsdestotrotz kann man schon von einem verdienten Sieg sprechen.
Und was ich auch sagen wollte, zum Beispiel bei Guiton Buzman, der ist jetzt, glaube ich, in den letzten drei Spieltagen, also dreimal Spieltag, ist er praktisch zweimal in dieser Elf gewesen, was natürlich auch auf seinen Wert für die Mannschaft natürlich auch unterstreicht.
Ja, das hat man heute dann auch schon wieder gesehen. Dann würde ich nämlich auch schon wieder zum Kiel-Spiel übergehen. Oder habt ihr noch was zum Bochum-Spiel? Hat jemand die Expected Goals-Rate von dem Spiel? Das würde mich mal interessieren.
Also bei dem Bochum-Spiel waren sie 1,9 zu 2,0. Also ziemlich ausgeglichen. Und da würde ich auch wirklich ein Fragezeichen dran machen. Also dass diese Statistik, die stimmt halt nicht mit meinem Eindruck überein. Aber ich hatte auch heute die Diskussion mit unserem Hörer Max und er meinte, dass eventuell die Abseitspositionen da gar nicht mit reinspielen und das wird natürlich schon erklären, wenn du manchmal sehr knapp im Abseits stehst, dass die Chance dann nicht in den Wert mit rein zählt, aber du natürlich trotzdem gefühlt deine gute Chance hattest und man natürlich auch sagen muss, dass Abseitspositionen einen Einfluss auf den Spielverlauf haben können, alleine dass eine Mannschaft dadurch es weiter versucht.
Ja, genau.
Also auch das Tor irgendwie zu erzwingen.
Genau, einfach auch eine gute Chance kreiert, die dann zwar vielleicht knapp wegen Abseits zurückgepfiffen wurde, aber man mit diesem Selbstbewusstsein dann einfach in die nächsten Aktionen dann reingeht, ja, genau.
Aber sonst, ich meine, die Schussstatistik ist 19 zu 17, das war schon ziemlich ausgeglichen, aber halt Ballbesitz knapp 40% zu 60%.
Ja, ich hatte es am Anfang gesagt, Martin Mennitz Premierenspiel, nee, nicht Premierenspiel, sondern Jubiläumsspiel, 419 Spiele, damit Holger Erler überholt. Tobias, du hattest noch was zu Martin Mennel rausgesucht?
Ja, definitiv. Und zwar, ich habe mir mal die Statistiken. Also ich meine, er hat insgesamt 419 Spiele gemacht und hat dabei wie viele Tore erzielt? Könnt ihr mir das sagen?
Mennel,
ja.
Eins,
genau. Und insgesamt, wir können ja mal eine Schätzaufgabe machen, und zwar, in wie vielen Spielen ist er denn torlos, also ist er dann ohne Gegentor geblieben von den 419? Also das heutige jetzt nicht mit ausgerechnet, aber wie viel ist er denn ohne Gegentor geblieben in diesen Spielen? Was denkt er?
Ich sag 97, 103. Das waren auch Drittligasaisons dabei, ne?
Genau, Drittligasaison, ja, Sachsenpokal ist dabei, DFB-Pokal.
Ganz gut. 111.
111, okay. Okay, was sagt Martin?
Naja, also ich würde jetzt mal sagen, wenn es nur zweite Liga wäre, dann wären es wahrscheinlich so vielleicht 100, aber ich glaube, dass dadurch, dass er halt auch noch viele Spielereien spielen, die man überzeugend gewonnen hat und vielleicht auch die Drittliga-Zeit, wo man ja weniger Gegentore gefangen hat. Ich würde sagen 150.
Okay, es sind 135 Spiele, die er ohne Gegentor geblieben ist. Und er hat insgesamt 512 Gegentore bekommen. Also wie gesagt, das heutige Kiel-Spiel, dann wären es halt 513. Und er hat, was ich ganz erstaunlich fand von Torhüter, er hat in seiner Karriere 32 gelbe Karten gesammelt, die alte Meckerziege.
Und davon 32 wegen Zeitspiel.
Ja. Naja, nicht 32 wegen Zeitspiel, aber sagen wir mal 90%
also
schon.
Nein, also so ein bisschen mehr sind nicht...
Ja, aber für was denn sonst?
Der hat auch manchmal für Reklamieren und Diskutieren eine gelbe Karte bekommen.
Genau.
Also das gab es ja früher auch öfters.
Okay. Genau, also nicht, nicht, dass man jetzt mal einen Spruch versteht, das ist natürlich im besten Sinn gemeint, weil Martin Mendl ist halt ein echter Führungsspieler und einfach auch eine absolute Legende in diesem Verein, der natürlich sich auch einsetzt für die Mannschaft, der auch natürlich mit dem Schiedsrichter natürlich auch dann diskutiert und der natürlich deswegen halt auch ab und an halt auch mal gelbe Karten sieht. Also von daher ist es, und vor allen Dingen, was ich auch total wahnsinnig finde, dass da, also ist schon mal aufgefallen, dass dieser Mann enorm gute Fußabwehr hat und dass man in ganz vielen Szenen einfach auch bemerkt, dass er dass man mal Handball-Torwart war, also diese Beweglichkeit und sowas, also die kommt ja einfach wahnsinnig gut zu Pass. Und dass man einfach auch sagen kann, zum Beispiel, dass er auch gerade so was diese Flugparaden und was Fangsicherheit und was auch so Reflexe und sowas angeht, ist dieser Mann einfach einer der Besten, auch der zweiten Liga und auch heute noch einer der Besten der zweiten Liga. Deswegen, also dass Martin Mendl sozusagen ist einfach eine unbestrittene Ikone in diesem Verein.
Zu seinen fußballerischen Leistungen kann ich mich noch erinnern, dass er auch in Testspielen auch draußen mit eingesetzt wurde dann, ne? Und dann man auch gefühlt, ich habe mal ein Spiel gesehen, da ist er jetzt auch nicht, war zwar ein unterklassiger Gegner, aber da hat man jetzt auch jetzt keinen großen Unterschied gesehen zu seinen Mitspielern so. Also er kann schon Fußball spielen. Und absolute Vereinslegende. Jetzt irgendwann hat er, glaube ich, Helge Leonard auch nochmal gepostet, dass er sich wünscht, dass Martin im Verein alt wird, also ihm dann im Zweifel auch sehr gern eine Karriere im Verein nach seiner aktiven Spielerkarriere anbieten wird. Mich würde es freuen, ich glaube, viele der Fans im Erzgebirge würde es freuen, und das passt einfach zu uns, er auch vom Typ her, von der Bodenständigkeit her. Ich glaube, er ist super beliebt und super bekannt auch im Erzgebirge. Das heißt, das spricht auch dafür, ihn einfach im Verein dann mehr Verantwortung zu geben und auch, ja, sagen wir mal, geschäftliche Verantwortung mitzugeben. Ich finde, das würde gut passen, und ja, ich glaube, es gibt ja schon eine Aktion, wo Ziegel für das Denkmal gesammelt werden. Also ich wäre mit dabei.
Definitiv.
Gut, Kiel-Spiel, wir nehmen jetzt Samstagabend auf. Das Spiel war heute am Nachmittag. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, ich fand beide Spiele, sowohl gegen Bochum als gegen Kiel, sehr ermutigend, sehr, sehr motivierend. Zwei sehr starke Spiele von uns, gegen zwei auch sehr starke Gegner, wenn man sich die Tabelle anguckt. Heute dann leider mit dem negativen Ergebnis für uns, dass wir dann durch einen blöden Elfmeter dann kurz vor Schluss dann irgendwie doch als Verlierer vom Platz gehen mussten. Aber trotzdem fand ich es heute wirklich wieder sehr überzeugend. Auch da wieder mit einer dann doch wieder veränderten Aufstellung, dass immer noch das Tod immer noch ausfällt. Vielleicht müssen wir da auch nochmal drüber reden, dass mit seiner Erkältung, glaube ich, das jetzt sich schon über zwei oder drei Spiele hinzieht, und er hat dann zwar jetzt heute am Ende nochmal reingekommen ist, aber immer noch nicht so weit ist, dass er von Anfang an spielen kann. Hochscheid dann noch kurz vor Beginn ausgefallen ist. Und dann mit dieser Aufstellung so eine Leistung hinzulegen, das war schon echt top. Also mir hat es gut gefallen. Wie war es bei euch?
Mir hat insgesamt gesehen auch ganz gut gefallen. Also ich meine, es war halt ein Spiel, wo glaube ich viele Aue-Fans getobt haben, weil irgendwie, dass man sagt, okay, wir kriegen jetzt zwei Tore nicht, und das zu Recht wohlgemerkt. Also das war einfach abseits, und das habe ich auch schon in der laufenden Szene beim ersten Tor gesehen. Und dann kriegst du natürlich, dann macht halt Ungnajatsch diesen einen blöden Fehler, räumt dann den gegnerischen Spieler ab, und dann gibt's Elfmeter. Martin Mendl ist gerade noch, es ist dran, aber kann den Ball nicht mehr entscheidend ablenken. Also es ist schon, also am Ende muss man sagen, es ist ein Spiel, wo ich Kiel einen ganz klitzekleinen Tacken besser gesehen habe, wo aber auch mir Aue sehr, sehr gut gefallen hat, muss ich sagen.
Aber also da bin ich mal ganz ehrlich, ich fand, dass das Aue besser war. Also zumindest, wenn man jetzt die Chancen, die abseits waren, nimmt, also das waren noch bessere Chancen, als jetzt Kiel über das ganze Spiel hatte.
Also ich hab eigentlich bei Kiel habe ich drei große Chancen gesehen, und wovon sie ja zwei vergeben hatten, und ich glaube, Aue, wenn ich mich recht entsinne, hatten dann, also ich glaube, dass, also Oder anders gesagt, dass Kiel heute eine echt starke Innenverteidigung hatte mit dem Simon Lorenz, mit dem Hauke Wahl, mit dem Michael Kirschkoff und mit dem Yannick Dehm. Die haben da wirklich auch ganz viel abgeräumt. Aber ich war der Meinung, also auch ich gucke mir gerade die Statistiken an, also Schüsse aufs Tor 10 zu 8 für Kiel, Shots on Target, also 6 und 2, und von den großen Chancen liegt Kiel auch vorne. Das heißt, also
aber der zählt halt abseits nicht mit, ne?
Muss man halt genau auch sehen. Ne, also ein bisschen, also ich glaube, es ist ein Spiel, wo man so gefühlt sagt, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Und es ist halt durch einen individuellen Fehler oder durch eine Reihe von individuellen Fehlern im Vorfeld des Tors sozusagen entschieden worden. Und das ist halt auch in dem Moment einfach auch ein bisschen Matchpass gewesen.
Also ich sehe es eher so, das ist so typischerweise wie ein gutes Team das macht. Das springt so hoch, wie ein gutes Pferd, also so wie es sein muss. Also, und das ist vielleicht der Unterschied zwischen Kiel und Aue, dass Kiel einfach wie eine Spitzenmannschaft da abgeklärt bleibt und dann die Chance zieht. So. Und ich fand es trotzdem von Aue ein sehr, sehr, sehr gutes Auswärtsspiel.
Definitiv, das war es definitiv. Also Aue war nicht chancenlos.
Ich glaube, das sind halt so typische Spiele mit so einer Leistung und dann im Zweifel auch mit so einem Glück steigst du halt auf. Das ist ja dann wieder so der Standardspruch nach solchen Spielen, dass wenn du da oben stehst, du dann halt das Glück hast, solche Spiele zu gewinnen. Oder wenn du solche Spiele gewinnst, dann wirst du am Ende dann auch so aufsteigen, was ich mir auch gut bei Kiel vorstellen kann. Ich glaube, Martin, das ist so ein bisschen aus der jeweiligen Fanbrille, wie man das Spiel aus der Fanbrille dann eben betrachtet.
Nö, also es hat auch was mit der Erwartung zu tun. Also meine Erwartung war, dass du da abgeschossen werden kannst. Und
genau, also aus unserer Fanbrille, dass wir halt so positiv überrascht waren, wie wir hier auftreten und wie wir das Spiel gestalten und wie wir das doch auch das 0-0 lange halten und sogar noch zwei knappe Abseitstore schießen oder sagen wir eins eher knapp als das andere. Aber das so aus einer Brille heraus, boah, wir spielen doch echt gut und wir haben es doch hier echt nicht verdient zu verlieren. Auf der anderen Seite, wenn man das mit der Brille eines Kiel-Fans sich anguckt, und ich habe halt einen Kumpel, der wohnt in Kiel und ist auch Holstein-Fan, und der hat mich halt während des Spiels oder während der zweiten Halbzeit dann angeschrieben und hat gesagt, wir sollen uns nicht die ganze Zeit so hinten reinstellen und mauern. Das ist dann halt die Sicht eines gegnerischen Fans, der halt mit einer anderen Erwartungshaltung an dieses Spiel gegangen ist, der dann zwar auch im Zweifel enttäuscht war über die eigene Spielleistung des Vereins, aber im Zweifel sieht, dass der gegnerische Verein gar nichts fürs Spiel tut und sich nur hin reinstellt, was vielleicht auch in Teilen des Spiels eine richtige Wahrnehmung war. Aber man muss halt auch gucken, genau, wo man herkommt und mit welcher Erwartungshaltung man in das Spiel geht. Im Endeffekt glaube ich schon, dass Kiel nervös war. Es stand dann lange 0-0 und glaube ich sehr, sehr froh waren, dann kurz vor Schluss dann wenigstens den Elfmeter zu bekommen. Ich fand auch, Kiel hatte schon die größeren Chancen, also auch da wieder jetzt gedanklich mal die Abseitsstellungen von Aue rausgelassen, aber Kiel hatte echt schon zwei, drei Mega-Chancen, wo irgendwie freier Kopfball, der dann zwar direkt, der geht halt direkt auf Martin und er hält ihn halt sicher, aber wenn der irgendwie mal halbwegs in der Ecke platziert worden wäre, dann wäre das auch relativ schnell 1-2-0 gestanden, sodass dann, ich glaube, also ich wäre sehr, sehr happy mit einem Unentschieden gewesen. Und kurz vor Schluss soll es halt nicht sein. Dann müssen wir halt da aus Kiel dann mit einer Niederlage zurückfahren.
Zu deinem Eindruck nochmal die Expected Goals genannt. Kiel hatte 2 und Aue 0,5. Also hier hat er 2,0. Aber da sieht man halt die Absatzstellungen, sehen halt nicht mit.
Ja, genau. Aber genau, auch das muss man vielleicht nochmal auch betonen. Klar, Abseits, aber die zwei Tore, in Anführungsstrichen, waren echt halt auch super rausgespielt. Ne? Also wenn man sich die nochmal im Nachgang reinguckt, also da habe ich echt schon während der Aktion wollte ich schon aufstehen und klatschen, einfach nur für die Aktion, wie sie herausgespielt wurde und die dann sogar noch mit einem Tor beendet wurden. Also das eine Mal, glaube ich, auch Breitkreuz, das erste war das irgendwie ein Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte und dann relativ schnell auf Zulinski gespielt. Den will ich auch mal hervorheben. Also der gefällt mir, also heute hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Heute habe ich ihn halt 90 Minuten gesehen. Ich glaube, gegen Bochum hat er auch dann eher ein gutes Spiel gemacht. Also das echt gut gefallen. In der ersten Halbzeit auch mal links außen irgendwie so durchgegangen und nochmal eine gute Chance kreiert. Und ja, in der zweiten Halbzeit auch das zweite Abseitstor vorbereitet. Also das war echt schon stark und schade, dass das halt dann irgendwie zweimal abseits war. Aber da sieht man halt echt, was auch in der Mannschaft steckt und immer da wieder nochmal betont, auch ohne Testrot halt, wo man, oder wo auch ich, das gebe ich auch zu, vorher immer dachte, wenn mal irgendwie diese Achse Mennel, Krüger, Testrot wegbricht, wenn einer wegbricht, dann funktioniert das nicht. Hier hat man gesehen, in zwei Spielen gegen sehr starke Gegner, es funktioniert trotzdem. Und das ist ja echt gut und das ja, lässt einen für die Zukunft sehr positiv blicken. Gut, ja, 0 Punkte aus Kiel mitgenommen, aber ich glaube, wir hatten, nachdem wir uns jetzt in den letzten Wochen auch immer mal den Spielplan der nächsten Spiele angeguckt haben, ja, waren wir ja schon etwas ängstlich, was da auf uns zukommt. Jetzt haben wir Bochum geschlagen, jetzt sind wir mit einer knappen Niederlage aus Kiel zurückgekommen. Ich glaube, wir können zufrieden sein. Aktuell hat jemand die Tabelle im Blick. Ich glaube, 9. oder 10. sind wir
Neunter.
aktuell, 32 Punkte. 9. 32 Punkte.
Genau, werden auch ein Neunter bleiben, weil die hinter uns stehen und ein Spiel weniger haben. Die sind weit genug weg.
Genau. Und man muss auch sagen, wir haben jetzt, glaube ich, alle Spiele gegen Spitzenteams durch. Und jetzt kommt eigentlich nur noch mal, gut, jetzt kommen noch Hannover. Aber jetzt kommen eigentlich alles Mannschaften, die für Aue schlagbar sind. Also auch an einem realistischen Tag, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir haben jetzt die Spitzenspiele hinter uns und jetzt kommen alles Gegner, die sozusagen mit uns in etwa auf einer Augenhöhe sind. Und das ist doch großartig. Ich meine, 32 Punkte, das ist doch, wir sind hier im Niemandsland der zweiten Liga und das ist ja für Aue großartig, absolut großartig. Also allergrößten Respekt auch an alle Beteiligten dort.
Ich würde das eher anders sagen, wir sind in der oberen Tabellenhälfte, Tobias. Da, wo wir hingehören.
So kann man es natürlich auch sagen, ja.
Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema. Das ist das Thema, was wir ja aufnehmen wollen, Erinnerungskultur. Und zwar geht es uns darum, dass uns etwas aufgefallen ist in den Social-Media-Aktivitäten oder eben gerade Nicht-Aktivitäten, nämlich dass auch so ein bisschen organisiert und gesteuert vom DFB, DFL es eine Kampagne gab am 27. Januar, das ist der Holocaust-Gedenktag, wo ja, diverse Profimannschaften in der ersten und zweiten Liga gewisse Postings über ihre sozialen Netzwerke losgelassen haben mit dem Hashtag nie wieder und da haben entsprechend an den ja, Holocaust und ja, an die Verbrechen zwischen 33 und 45 erinnert. Daran haben sich fast alle Profivereine der ersten und zweiten Liga beteiligt, von der Zahl her 33 von 36 Profimannschaften und drei haben sich nicht beteiligt an diesen Social-Media-Aktivitäten. Das war Regensburg, Kiel und das war unser Verein, Erzgebirge Aue. Also weder auf Facebook noch auf Twitter noch auf Instagram gab es da Bilder oder Postings oder die Verwendung des Hashtags. Und ja, das ist uns aufgefallen. Das wollten wir hier einfach mal mit euch teilen, was da dahinter steckt. Können natürlich auch gute Gründe es dafür geben. Also wir diskutieren nicht, dass es wichtig ist, an diese Dinge zu erinnern. Aber man kann natürlich trotzdem negativ bemerken, warum es jetzt dieser eine Tag, dieser besondere eine Tag sein müsste, wenn man sonst an den anderen 364 Tagen vielleicht zu dem Thema nichts macht. Es ist auch ein gewisser Aktionismus, den man hier den Profivereinen vorwerfen kann, an einem Tag was zu machen, an den anderen Tagen nichts. Das heißt, es gibt gute Gründe. Aber ja, von unserem Verein hat man hier nichts gehört, welche Gründe es da gab. Sicherlich hat man sich da intern miteinander zusammengesetzt und ausgetauscht, aber auf jeden Fall ist uns aufgefallen, dass es an diesem Holocaust-Gedenktag hier keine Aktion gab. Und das würde uns natürlich auch ganz sehr interessieren, wie das unsere Community sieht. Kommentiert und postet doch einfach mal, wie ihr das findet, ob ihr das wichtig findet, dass sich zu solchen Themen der Verein auch positioniert, zu solchen gesellschaftspolitischen Themen. Wir finden es auf jeden Fall eine wichtige Sache, weil wir auch der Meinung sind, oder jedenfalls ich der Meinung, ihr könnt ja Tobias Martin auch noch was dazu sagen, auch eine gewisse Verantwortung hat für die Gesellschaft und natürlich auch von der Fanszene auf den Verein immer geschaut wird und da ist natürlich auch schon gewisse Leitplanken eingeschlagen werden können. Das war das eine. Zum anderen gab es jetzt ganz aktuell eine Aktion in der Fußballzeitschrift 11 Freunde. die nämlich das Thema Homophobie aufgemacht haben, was ja tatsächlich im Jahr 2021 immer noch ein großes Thema in unserer Gesellschaft ist. Und die Aktion von 11 Freunde zielte darauf hinaus, nicht, dass schwule und lesbische Fußballerinnen und Fußballer sich outen, sondern einfach nur, dass gezeigt wird, wenn ihr euch outen möchtet, dann stehen wir hinter euch. Der Hashtag ist, ihr könnt auf uns zählen. Und in der 11 Freunde haben sich, glaube ich, über 800 Vereine, 800 Profifußballspielerinnen und Spieler beteiligt mit diesem Hashtag und wollen eben damit zeigen, ihr seid nicht allein, wir stehen hinter euch, wenn ihr der Meinung seid, es ist an der Zeit, euch zu outen. Auch eine wichtige Sache, auch ein großes Thema in den Profivereinen. Auch hier hat man weder vom Verein, von unserem Verein, noch von einzelnen Spielern etwas mitbekommen. Auf jeden Fall in der Liste, in der 11 Freunde steht jetzt kein Spieler von Aue mit drauf. Und ja, das, auch das ist uns aufgefallen und auch das würde ich eben mal hinterfragen, warum das nicht der Fall ist. Laut 11 Freunde wurde jeder Verein, jeder Profiverein der ersten, zweiten, ich glaube sogar dritten Liga angeschrieben und auf diese Aktion hingewiesen. Und ja, das ist dann entweder irgendwo versandet. Auf jeden Fall gibt es hier keine merkliche Aktion des Vereins oder von einzelnen Spielern. Auf jeden Fall zwei wichtige Themen. Man könnte noch mehr aufzählen. Ihr habt vielleicht auch gesehen, die Frankfurter Eintracht hat zum Gedenktag des Attentats in Hanau auch eine große Aktion gemacht. Auch da haben sich andere Vereine in der Bundesliga, in der zweiten Liga beteiligt. Das sind natürlich immer so Themen, ja, wo man sich halt die Frage stellt, welche Verantwortung trägt der Verein oder tragen die einzelnen Vereine? Ja, auf jeden Fall war das ein Punkt, auf den ich hier hinweisen wollte. Wie seht ihr das, Martin, Tobias? Ist das für euch auch ein Thema oder wie steht ihr dazu?
Also man muss dazu sagen, dass letztes Jahr wurde sich halt an der Aktion beteiligt mit einem eindeutigen Statement, dass nie wieder gegen Rassismus, Diskriminierung und Antisemitismus Remember Holocaust Memorial Day hieß. Dazu gab es einen Tweet und das finde ich schade, dass das dieses Jahr nicht gibt. Und ich habe mal in der Satzung auch nachgeschaut. In der Satzung steht, dass der Verein gegen Rassismus ist, parteipolitisch und religiös neutral, aber gegen Rassismus zu sein, ist erstmal für mich keine Parteipolitik, sondern irgendwo eine gesellschaftliche Verantwortung. Und es ist ja auch in unserem Leitbild festgehalten, dass wir tolerant gegenüber allen Kulturen sind. Ich habe aber auch noch mal ein bisschen recherchiert, sozusagen, es gab in der Vergangenheit mehrere Statements vom Verein, um sich mit Opfern zu solidarisieren, also sei es jetzt zum Flugzeugabsturz von Germanwings oder zu den Opfern vom Attentat in München oder auch es wurde auch der Opfer der Covid-19-Pandemie im Mai gedacht. Also ich kann mir einfach auch vorstellen, dass man vielleicht das dieses Jahr einfach vergessen hat.
Und ich könnte mir natürlich vorstellen, dass vielleicht einfach auch der Verein noch ein bisschen bedacht hat, dass vielleicht auch viele Menschen aktuell der Politik und oder so vielleicht irgendwelchen Themen, die vielleicht irgendwie in diese Richtung interpretiert werden könnten, einfach auch überdrüssig sind und einfach auch gesagt hat, okay, wir legen uns jetzt einfach mal ins Schweigen und lassen den Tag einfach mal vorbeiziehen. Das ist zumindest meine These, die ich zu diesem Thema habe.
Ja, das ist ein großes Thema. Ich persönlich würde mir da mehr Mut wünschen vom Verein, sich hier zu positionieren. Aber ja, ein sehr großes Thema. Ich glaube, da könnte man stundenlang darüber philosophieren. Im Zweifel kann man auch eine Sondersendung mal irgendwie darüber machen zu dem Thema. Aber ich glaube, dabei belassen wir es.
Gut, dann gucken wir doch auf die nächsten Spiele. Und da stehen uns, vorhin hatten wir es schon mal kurz angesprochen, zwei Spiele vor der Tür. Einmal das Heimspiel gegen Hannover. Das Hinspiel haben wir 0-0 gespielt. Und dann das Auswärtsspiel in Darmstadt, wo wir ja immer kurz zusammenzucken, wenn wir das hören, weil wir da ja keine guten Erinnerungen haben. Gegen Darmstadt haben wir dann glücklicherweise auch wieder einen gegnerischen Fan hier bei uns im Podcast. Aber lasst uns erst über Hannover sprechen. Hannover 96, auch immer eigentlich ein Aufstiegskandidat. Dieses Jahr auch eine sehr durchwachsene Saison gespielt. Aktuell sind sie eher im Vormarsch, spielen, glaube ich, eine sehr gute Rückrunde aktuell. Sind auf Platz 7 aktuell mit 35-27 Toren und haben heute gegen Greuther Fürth, die ja auch mit oben dran stehen, 2-2 gespielt. Tobias, du hast da bestimmt was vorbereitet dazu.
Genau, und zwar am 6.3.2021 um 13 Uhr steigt in unserem wunderschönen Erzgebirgsstadion unser dann sechster Vergleich mit Hannover 96. Hannover gehört wie so viele andere, wie einige andere Vereine nicht zu unseren Lieblingsgegnern. In 5 Spielen in der zweiten Liga gab es einen Sieg für Aue, 2 Unentschieden und 2 Siege für Hannover. Das letzte Spiel datiert vom 7.11.2020, war ein 0:0 und am 21.06.2020 haben wir gegen sie gewonnen. Und ich kann mich noch erinnern an einem Spiel vom 22.04.2017, wo Dimitri Nazarov, das war unter Tedesco war das, in der Nachspielzeit noch das 2:2 geschossen hat. Du hast das ja schon folgerichtlich gesagt,
Dimitri,
Thomas.
Dimitri, kann ich noch sagen? Sorry.
Lose.
Genau, das
genau.
Ist, glaube ich, hier Mario Dörfler, die ich brauche noch diese Soundcloud, vielleicht da an die Hörerinnen und Hörer, wer noch diese Soundcloud-Schnipsel von Mario damals hat, wo er irgendwie total ausrastet und Dimitri und das ganze Stadion antwortet Nazarov. Wenn ihr das noch habt, schickt es mir bitte, ich brauche das auf jeden Fall.
Wie du schon richtig gesagt hast, Thomas, sozusagen, haben eine sehr durchwachsene Saison. Waren solche am dritten Spieltag und am fünften Spieltag waren sie auf dem Relegationsplatz, auch auf dem ersten. Dann sind sie abgestürzt und waren zwischen dem 9. und dem 13. Spieltag immer so auf 14 und 12. Und jetzt stabilisieren sich langsam so im vorderen Mittelfeld. Sie sind zu Hause relativ stark mit 11 Spielen, 6 Siegen, 3 Remis und 2 Niederlagen, aber sind halt auswärts relativ schwach. Dort haben sie nur 4 Siege, ein Remis und 7 Niederlagen. Und man kann sagen, auswärts gegen, also wenn Hannover auswärts ist, sozusagen, geht gegen sie immer was. Also da hat Aue, glaube ich, auch gute Chancen als Heimmacht. Und ich habe mir wieder mal so 2, 3 Spiele rausgesucht, die ich gerne vorstellen würde. Und zwar Marcel Frank, ja, das ist ein Innenverteidiger. Und ich habe eine Bekannte, die ist auch Psychotherapeutin und die war bei Marcel Franke auf der Hochzeit. Na, das muss wohl ein sehr schönes Event gewesen sein, so mit Weddingplaner und sowas. Also das ist so ein bisschen, wenn du so viel Geld hast, sozusagen, dass du dir einen Weddingplaner leisten kannst und eigentlich alles hast mit deinen 25, 26, 27 Jahren, dann kannst du dir ganz bombastische Hochzeiten dann einfach auch feiern. Ist definitiv ein Mann, der mit einem sehr guten Kopfball, einer hohen Aggressivität, einem sehr guten Abfangspiel, ist ein relativ guter Zweikämpfer und kommt stark über seine körperliche Präsenz. Dann auch sehr hervorhebenswert ist in dieser Saison der Michael Esser. Ist guten Flug beraten, hat eine relativ hohe Fangsicherheit, eine relativ gute Reflexe. Und mein persönlicher Lieblingsspieler ist aber Genki Haraguchi. Das ist, glaube ich, ein Japaner. Und das ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Das ist ein sehr beweglicher Spieler, halt sehr schnell, sehr beweglich, hat eine hohe Balance, hat gefühlt eine Pferdelunge, hat eine gute Übersicht, kann gut trippeln. Und das ist so in gewisser Weise auch so der Unterschiedsspieler bei Hannover 96. Und man kann praktisch sagen, wir haben sie taktisch meistens gespielt, meistens mit einer Viererkette und dann entweder mit einem 4-1-4-1, wie so viele Mannschaften in der zweiten Liga, oder mit einer 4-4-2-Raute oder einer 4-4-2-Doppel-6. Alles in allem kann ich sagen, Hannover spielt diese Saison eher unter seinen Möglichkeiten. Sie haben dort permanent Unruhe, unter anderem auch durch den Präsidenten Kind. Und ich glaube, dass Aue gute und realistische Chancen hat, Hannover im eigenen Stadion zu schlagen.
Haraguchi hat sich, glaube ich, gerade mit einem Mitspieler geschlagen im Training. Also da gibt es auch im Training hart zu, ich glaube.
Genau, mit Fallett ist das, hat Fallett, er sich
ja,
geschlagen.
Ja, genau. Also ich glaube, das war vor dem heutigen Spiel dann klar. Aber ja, da geht's heiß her. Vielleicht ist es dann auch doch eine gewisse...
Nee, Fallett hat Haraguchi geschlagen, andersrum.
Ja, genau.
Genau.
Ja, genau. Ich glaube, er hat mehrere geschlagen, aber Haraguchi war einer davon, genau. Also da ist Zunder im Verein und ja, man wird wahrscheinlich auch etwas enttäuscht sein über den Saisonverlauf. Schauen wir mal. Ich kann mich noch erinnern an das Hinspiel. Ich glaube, wir hatten einiges Glück da, dass wir da mit einem Punkt zurückgefahren sind. Weil, glaube ich, Marvin Dutsch, ich glaube, den muss man auch immer erwähnen, wenn man über Hannover 96 spricht, einige Chancen, glaube ich, verballert hat. Und wir dann doch noch aber mit Glück und Geschick das 0:0 gehalten haben. Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt.
Findet ihr Hannover auch so einen langweiligen Verein? Also ich finde die Stadt und der Verein, das ist beides gleich langweilig. das hat so kein Image irgendwie. Das ist irgendwo in der Mitte von Deutschland, aber sonst, und der Bahnhof ist hässlich, aber sonst, ja.
Die Nachbarn über mir sind Hannover-Fans, also die ganze Familie. Und ich war auch schon mit meinem Nachbar beim Spiel Hannover gegen Aue. Deswegen kann ich jetzt nichts dazu sagen, weil ich glaube, sie hören auch ab und zu unseren Podcast. Viele Grüße an dieser Stelle. Deswegen kann ich nichts zu Hannover 96 sagen. Aber Martin,
ich gebe recht. Und ich muss ehrlicherweise zur Ehrenrettung von Hannover sagen, dass mein Lieblingspodcaster Gunnar Lott ja auch ein großer Hannover-Fan ist. Und deswegen möchte ich mich jetzt auch hier in Neutralität kleiden.
Ja, ich meine so, aber so diese Erstliga-Position, die sie hatten über Jahre, das weiß ich nicht, ob das so sein muss. Also ob sie wirklich der Bundesligist sind, den sie meinen zu sein.
Darüber lässt sich in der Tat streiten. Also ich kriege halt immer nur mit, so dass das hat Martin Kind, der ist ja so ein bisschen so Fluch und Segen, das ist nicht so ein guter Präsident, wie wir ihn haben, also so gefühlt zumindest. Und da ist halt immer irgendwelche Störfeuer halt mit drin sind.
Fun Fact an dieser Stelle, Hannover 96 war die erste Bundesliga-Mannschaft oder die erste westdeutsche Mannschaft, die ich live gesehen habe. 88, 89 oder irgendwann haben die im, ich glaube damals, wie hieß es damals, UI Cup oder der Vorläufer in der Toto Cup gespielt gegen Karl-Marx-Stadt. Und da haben sie im Sommer, weiß ich noch, hier im Sportforum gespielt und da war ich beim Spiel FC Karl-Marx-Stadt gegen Hannover 96. Da schau her, ne? Da guckt er. Gut, und dann kommen wir gleich auch zum nächsten Spiel, denn nach Hannover, beziehungsweise nach dem Spiel gegen Hannover, dürfen wir mal wieder nach Darmstadt fahren. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, eigentlich haben wir keine guten Erinnerungen an Darmstadt. Gerade dann eben ja das Spiel 2018, wo man am letzten Spieltag, 34. Spieltag, dann mit einer unglücklichen Niederlage dann doch in die Relegation gehen mussten, die wir dann ja doch aber gegen Karlsruhe gewonnen haben. Aber das Spiel ist ja doch noch bei den Aue-Fans bei uns dann doch hängen geblieben, als schon einschneidendes Erlebnis, gerade weil es ja auch vom Spielverlauf einfach nicht so gut war. Deswegen ja, sind wir mal ganz gespannt auf das Spiel und freuen uns heute, Daniel begrüßen zu dürfen. Hallo Daniel.
Hallo in die Runde, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Daniel ist einer der Hosts vom Darmstadt-Podcast Hoch und Weit. Wie sie auf den Namen gekommen sind, können wir auch gleich nochmal kurz besprechen. Aber ja, Daniel, stell dich doch gerne nochmal selbst vor den Hörerinnen und Hörern.
Also, ich bin Daniel, wohnhaft in Stuttgart. Vielleicht ist die Kombi dann mit Darmstadt-Bezug ein bisschen ungewohnt, aber das ist nun mal so. Wir machen seit 2016, das ist die zweite Erstligasaison des SVD gewesen, machen wir den Podcast Hoch und Weit. Sind jetzt bei, oh Gott, knapp 190 Folgen, die wir haben. Ich glaube, ihr seid uns dicht auf den Fersen mittlerweile.
Und wir sind jetzt bei Folge 16.
Ja. Und ja, wir machen das wöchentlich. Das sind nochmal noch vier andere. Ab und zu haben wir Gäste dabei oder nochmal so Sonderthemen. Ja, genau. Und alles Weitere zum SVD erzähle ich euch gerne. Wenn ihr Fragen habt, bitte sofort losschießen.
Ja, die aktuelle Lage würde uns natürlich interessieren. Jeder kennt den Tabellenstand. Ich habe aber gerade nochmal geguckt vorhin, als ich mich dann darauf vorbereitet habe, auch die letzten 10 Spiele habt ihr 7 Niederlagen, einen Unentschieden und nur 2 Siege geholt. Ich glaube, die Stimmung ist jetzt aktuell nicht so super. Ich glaube, jetzt am gestrigen Freitag habt ihr auch eine Niederlage eingefangen und kämpft tatsächlich da unten ja auf gerade mit 25 Punkten, ich sage mal kurz vor der Abstiegszone, tatsächlich ja in Regionen, wo man eigentlich euch nicht vermutet hätte vor der Saison. Woran liegt, kannst du schon festmachen, wenn du jetzt nach 23 Spielen mal so ein kleines Resümee ziehen kannst?
Es liegt daran, dass es das System Markus Anfang oder das Markus Anfang spielen lässt, den Fußball, den Markus Anfang spielen lässt, nicht kompatibel ist mit dem Kader, mit den Spielern, die ihm zur Verfügung stellen. Und das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist, dass dass mir in fast jedem Spiel individuelle Fehler passieren im Abwehrbereich, die den SV Darmstadt deutlich kosten an Punkten. Und natürlich hat man dann jetzt auch so eine kleine, ist man jetzt in dieser kleinen Negativspirale seit Jahreswechsel drin, die es nicht einfacher macht. Du hast das gut beschrieben. Ich hätte gestern nach dem Spiel gesagt, der Baum brennt. Besonders die zweite Halbzeit war katastrophal. Da war kein Aufbäumen zu spüren, nichts. Ja, es sind raue Zeiten am Böllenfalltor.
Tobias ist unser Statistikfreak. Tobias, was hast du denn mitgebracht für den SV Darmstadt?
Ja, ist so schon ganz viel richtig. Also wir haben einen Gegner, der Aue eigentlich nicht liegt. Also wir sind 9-mal in der zweiten Liga aufeinander gestoßen. Es gab 6 Siege für Darmstadt, ein Unentschieden und 2 Siege. Und wie man schon richtig gesagt, es ist eine sehr, sehr enttäuschende Saison für Darmstadt, also auch gemessen am Spielermaterial, was sie haben. Also heimwärts haben sie praktisch nur 4 Spiele gewonnen, haben 6 Niederlagen, haben eine Tordifferenz von 14 zu 16. Das heißt, sie schießen auch relativ wenig Tore. Und auswärts ist es ja auch nicht unbedingt besser, sag ich jetzt mal. Also hat man 3 Siege, 2 Remis und 6 Niederlagen und ein Torverhältnis von 20 zu 24 und insgesamt damit auch ein Gesamttorverhältnis von -6. Insgesamt muss man sagen, man befindet sich so im erweiterten Abstiegsrennen praktisch mit dabei. Und man müsste sagen, obwohl sie natürlich eigentlich wirklich super Spieler haben. Die haben natürlich den Serdar Dosun, sie haben den Tobias Kempe, sie haben den Fabian Holland, sie haben den Marvin Mehlen und sie haben auch den Marcel Schuhn, der eigentlich diese Saison relativ gut drauf zu sein scheint. Na, also wenn man gerade da bei Fabian Holland ist eh einer so, der über ein gewisses Maß an Aggressivität mitbringt, der gute Zweikämpfe kann, der gut beschleunigen kann, der eine relativ gute Sprungkraft hat. Und halt bei Marvin Melem ist natürlich wieder so einer aus dem Mittelfeld eher, der relativ hohe Beschleunigung hat, der relativ beweglich ist, der eine relativ hohe Ballkontrolle hat und eine relativ gute Ausdauer. Ich glaube, Rapp hat, glaube ich, keine ganz gute Saison gerade bei Darmstadt. Da kannst du mich ja gerne korrigieren, aber ich habe ihn häufig eher mal als unglücklich erlebt in seinen Aktionen.
Ja, das stimmt durchaus. Also ich glaube, der Kulminationspunkt der seiner Unglücklichkeit war dieses Eigentor gegen Nürnberg vor 3 Wochen, wo er wirklich in der 92. Minute den Ball zu Marcel Schuhen zurückköpfen möchte. Es gibt offenbar einen, der rausrennt, Marcel Schuhen rennt raus, Rapp will zurückköpfen, es gibt ein katastrophales Missverständnis und Rapp köpft den Ball über ihn, über den Torwart ins leere Tor. Das ist so eine der Dinge, wo ich gesagt habe, ja, man hat hier individuelle Fehler, Sonderzahl, die einfach diese Saison als Katastrophensaison dastehen lassen. Ich finde es sehr schön, dass du erwähnt hast, dass es hier ein kleines Lob für Fabian Holland gibt, der bei Darmstadt, bei uns, glaube ich, auch schon seit 2014 oder 15 spielt, also auch schon relativ lange, ist Kapitän ein absolut verdienter Spieler und ich habe immer den Eindruck, dass der wird im eigenen Fanlager nicht so wahrgenommen in seiner Wichtigkeit auch, wie er eigentlich ist. Ein absolut solider Zweitliga-Linksverteidiger. Ich möchte ihn nicht missen und er ist unheimlich wichtig für die Mannschaft. Es kommt aber auch nicht so rüber. Glaube ich, innerhalb des eigenen Fanlagers bei uns. Ja, nochmal kurz zu Rapp zurück. Er scheitert so ein bisschen an seiner Polyvalenz. Also er hat jetzt keine Position, er hat sich jetzt ein bisschen gefangen als Sechser. Ich glaube, weil er ein bisschen mit dem Ball besser umgehen kann als zum Beispiel Viktor Pálsson, den man dann zurückgezogen hat in die Innenverteidigung die letzten Spiele. Ja, es ist. Er ist aber auch nicht richtig in Form diese Saison. Das hat im Hinspiel in Karlsruhe war das so mit das Schlechteste, was ich von ihm gesehen habe. Einen unfassbaren Elfmeter verursacht mit einem Tritt in Kopfhöhe im Strafraum. Es
Oh
ist
Gott.
einfach, ja, das passt so alles da rein. Also, du hast es gut aufgezählt, die Namen sind da, aber es klickt in den seltensten Fällen.
Wenn ich mir nochmal die Zahlen angeguckt habe vorhin, ihr habt 34 Tore schon geschossen, 40 bekommen. Aue hat nur 31 geschossen. Also ihr habt tatsächlich 3 Tore mehr geschossen als Aue, aber auch viel mehr bekommen, weswegen ihr dann halt auch einige Tabellenplätze unter uns steht. Aber würdest du das dann auch teilen, dass du sagst, also offensiv funktioniert das ganz gut, auch mit den genannten Spielern und Tosun da ganz vorn. Offensiv funktioniert es ganz gut, aber eher defensiv habt ihr Probleme?
Ganz klar, ja. Also die Abwehr ist gefühlt jedes, müsste jetzt, es müsste ein Statistiker mal nachschauen. Ich glaube, die haben nicht, es gab vielleicht keine 2 Spieltage hintereinander, die in der gleichen Formation gespielt haben. Die Innenverteidigung läuft meistens mit Immanuel Höhn und Lars Lukas May, der ist vom FC Bayern ausgeliehen, 20 Jahre. Glaube schon ein Talent, ein gebürtiger Dresdner. Schon ein Talent, aber in dieser Situation, in der wir gerade stecken, dass die Abwehr wirklich vogelwild ist, ist das kein gutes Lehrjahr für ihn bei uns. Ganz klarer Schwachpunkt ist die rechte Abwehrseite, wo wir mit Patrick Herrmann und Matthias Bader zwei Spieler haben, die ja, Bader ist verletzungsanfällig und Herrmann hat leider kein Zweitliganiveau. Absolute Schwachstelle. Ich nehme an, Dirk Schuster wird sich in der Spielvorbereitung auch darauf einschießen, dass das viel über die Seite auflaufen wird, also über eure linke Angriffsseite. Da könnt ihr mir dann schon mal Tipps geben, wer da umgegrätscht werden soll. Und ja, also es ist im besten, du musst, wenn dir die Statistik, ich glaube, wir haben 2 Spiele zu 0 oder 3 Spiele zu 0 geschafft. Ansonsten kriegen wir, ist immer ein Gegentor mindestens drin. Wir haben ganz große Schwächen bei den Standards. Es ist hinten ein vogelwilder Haufen.
Aber das klingt doch dann nach einem torreichen Spiel, weil wir dann doch auch tatsächlich unsere Stärken in der Offensive haben, ähnlich wie ihr, und dann doch auch in der Defensive doch einige Gegentore bekommen. Da kann man ja schon sicher sein, dass einige Tore fallen, also sicher dann auch ein sehr ansehnliches Spiel es wird.
Hat nicht Schuster mal sowas gesagt wie vor einem Spiel könnt ihr wilde Maus spielen oder war das in der Augsburger Zeit? Das weiß ich gar nicht genau.
Ich glaube, das war in der Augsburger Zeit. Also
Aber so, das würde ja ganz gut passen. Schuster lässt dann wilde Maus vorne spielen.
Ja,
Aber das ist ja dann ein ganz spannender Punkt. Würdest du denn in der aktuellen Situation lieber Dirk Schuster bei euch auf der Trainerbank wieder haben?
Ja, es ist natürlich so,
Er hat euch schon mal vor dem Abstieg gerettet, ne?
ja, das ist ja richtig. Also es ist so, dass nun mal dieses System Markus Anfang eine defensive Ordnung offenbar gar nicht vorsieht. Und es wäre natürlich, und ich finde es auch in einer gewissen Weise ganz, ganz nett, dass er an seinem Kurs strikt oder fast strikt, dass er den fast durchzieht ohne Verluste, aber irgendwann ist auch mal gut und daraus hört ihr vielleicht, dass mir das jetzt lieber wäre, einer, der einfach sagt, gut, wir halten jetzt halt zur Not 90 Minuten hinten alles dicht und dann spielen wir halt 0-0, aber ein Punkt ist besser als kein Punkt in dieser Situation. Das ist gerade jetzt vor dem sonntäglichen Spieltag haben wir jetzt 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das ist dann eine absolute trügerische Sicherheit. Besonders wie wir jetzt die letzten Wochen gespielt haben, mit der Ausnahme vom St. Pauli-Spiel. Ja, also in der Hinsicht würde ich sagen, um die Frage zu beantworten, ja, Dirk Schuster in defensiv hinten, da bin ich gerne dabei, bring ihn sofort her.
Ja.
Einfach auch ein bisschen Mentalität bringt er ja auch mit. Also so blöd sich das anhört, ja, aber
so was Bodenständiges.
ja. Zu sagen, komm, jetzt wickst den Ball halt besser hinten raus, anstatt ihn nochmal schön aufzubauen oder sonst irgendwas. Also so kenne ich meinen Dirk Schuster aus den Darmstädter Zeiten noch.
Also
Hoch
wir
und
hatten,
weit.
Genau.
Richtig, und
Dann,
daher
genau.
kommt ja auch der Podcast-Name, den wir damals gefunden haben, aufgrund des Dirk Schuster-Fußballs, den wir besonders dann auch in der ersten Liga, in der ersten Saison gespielt haben.
Genau. Da vielleicht, wir haben vorhin drüber gesprochen, tatsächlich ein taktischer Kniff von Dirk Schuster war es jetzt im vorletzten Spiel gegen Bochum, dass er wieder einen Mandecker aufgeboten hat mit Luis Samson bei uns, der eigentlich auf der 6 spielt, aber dann gegen Tschul von Bochum als Mandecker aufgelaufen ist und tatsächlich ihn abgemeldet hat. Also man sieht auch mit diesen dann vielleicht von außen altmodischen strategischen Punkten, kann man immer noch Punkte holen in der zweiten Liga. Und das, glaube ich, fehlt euch aktuell, ja, einfach Punkte.
Ja, ich glaube,
Ich würde
wir
euch.
haben. Ja, entschuldige, ja.
Nee, bitte, mach.
Ja, ich glaube, wir haben das Ziel, Markus Anfang für uns zu 4-3 Siegen jetzt auch mittlerweile aufgegeben, weil es einfach zu frustrierend ist oder es einfach zu nervenaufreibend ist. Oder gib uns ein 0-0 oder ein 1-0 und fertig, ja.
Sehr
So sind wir
schön.
gerade.
Sehr schön. Ja gut, Daniel, dann kann ich, also vielen Dank für deine Ausführungen, die waren schon sehr spannend und ich kann oder würde dir gerne auch etwas Mut geben, dass ich wirklich ganz, ganz sicher bin, dass es drei schlechtere Mannschaften in der zweiten Liga gibt, aktuell auch, wie man jetzt die letzten oder die ersten 23 Spiele gesehen hat, dass ich glaube ich, oder ich mir relativ sicher bin, dass ihr am Ende dann nichts mit dem Abstieg zu tun habt, zumal ihr aber trotzdem noch natürlich erstmal eure Punkte sammeln müsst. Es geht jetzt für euch gegen Paderborn erstmal auswärts in der kommenden Woche, in dem kommenden Spieltag und dann kommt euer Heimspiel gegen uns. Vielleicht so als abschließendes Wort von dir, was macht dir den Mut, dass ihr da Punkte gegen uns holt?
Ich glaube, die Heimspiele gegen euch waren nie so schlecht. Du hast es schon mal eingeleitet mit dem Spiel 2018, glaube ich,
18.
war das. Immer enge Geschichten gewesen, aber wir haben es, glaube ich, jetzt aus meiner, zumindest glaube ich, nicht verloren. Und das ist jetzt erstmal das Ziel, was wir alle haben. Zur Not holen wir jetzt einfach 12 Unentschieden und dann ist das, müsste das auch klappen.
Sehr gut. Das heißt, als Tipp bei dir kann ich auch gleich ein Unentschieden aufschreiben, ein 4-4.
Ja, genau, das stimmt so.
So, Daniel tippt 4-4. Tobias, was tippst du?
Ich tippe auf ein 1-1.
Martin?
Ich sag, dass Darmstadt 2-1 gewinnt. Und das kann natürlich nur an der Baustelle liegen.
Was denn? Genau. Ich bin mal optimistisch. In der aktuellen Lage nutzen wir das aus und gewinnen. Wir gewinnen 1-2. Sehr schön. Ja, Daniel, nochmal vielen lieben Dank für die Ausführungen. Das war ja sehr erhellend und auch für uns nochmal auf jeden Fall Werbung für das Spiel, Werbung hoffentlich für unsere Hörerinnen und Hörer, das Spiel auch zu gucken. Es werden ganz sicher Tore fallen, wenn man sich die Abwehrreihen anguckt und auch gerade die Offensivqualitäten beider Vereine sich anguckt. Vielen Dank bis hierhin und ja, ich glaube, du hast jetzt eine virtuelle Weinprobe für uns unterbrochen. Auch dafür vielen Dank nochmal und ich würde sagen, Prost nach Stuttgart. Alles Gute.
Dankeschön und vielen Dank für die Einladung. Viel Spaß noch.
So, und dann schauen wir nochmal auf unsere Agenda. Was haben wir noch? Wir haben unsere beliebte Kategorie, den Helge der Woche. Und da, bevor wir auf die aktuellen Nominierungen schauen, gucken wir nochmal kurz zurück, denn tatsächlich hat einer unserer Helge der Woche Sprüche bzw. unsere Kommentierung dazu für etwas Aufruhr gesorgt im Verein und auch im Verein drumherum. Und wir haben einiges an Feedback da bekommen, dass es wohl einige Themen drüber waren, einige Reaktionen von uns drüber waren. Und ja, einigen Leuten so nicht gefallen hat. Und ja, wir haben uns das auch nochmal kritisch durch den Kopf gehen lassen. Und ja, wir müssen da tatsächlich auch zustimmen. Und es geht im Detail um die Folge, wo wir die HSV-Folge hatten und da, glaube ich, ein Tweet von Helge Leonard beschrieben haben, der wahrscheinlich aus einer gewissen Laune heraus geschrieben ist und wir dann vielleicht etwas mehr draus gemacht haben, als es dann tatsächlich war, dass wir nämlich gesagt haben, dass es im Zweifel aus einer Bierlaune heraus geschrieben war und vielleicht noch jemand für ihn das getippt hat. Das war tatsächlich so nicht in Ordnung und das tut uns leid, wenn das irgendwie schief angekommen ist. Aber auch da müssen wir natürlich dazu sagen, wir sind Fan-Podcast, wo man vielleicht auch manche Dinge mit dem Augenzwinkern sehen sollte. Aber wir uns auch eingestehen, wenn es drüber war, wir das auch zugeben und uns dafür entschuldigen. Ich glaube, das ja, ist uns wichtig, dass ihr das hört und auch die entsprechenden Leute, dieses Feedback an uns gegeben haben, entsprechend auch hören.
Genau, und ich denke, es ist auch wichtig, also ich glaube, wenn wir das hier machen, und ich glaube, ich spreche jetzt zwar für mich, aber ich glaube, ich spreche da auch für euch mit, dass wir vor allem Repräsentanten dieses Vereins und insbesondere natürlich auch vor den Helge Leonhardt, der natürlich für die Region, aber für den Verein wahnsinnig viel geleistet haben, natürlich großen Respekt haben und auch allergrößte Anerkennung und Wertschätzung. Es ist sicherlich so, man findet sicherlich einzelne Sachen vielleicht nicht immer gut, aber das ändert ja das Gesamtbild in dem Sinn nicht. Und der Aussage, ich sollte die Aussage mit der Bierlaune, die ging ja auf mich zurück, und ich wollte damit eigentlich nur unterstreichen, dass eigentlich der Präsident sozusagen, dass Helge Leonhardt ja einfach so ein super authentischer Typ hier einfach ist, so der versagt, naja, so ein bisschen der ist wirklich einfach das, was er gerade denkt und das, was er gerade empfindet, einfach auch so über Twitter einfach auch in die Welt hinaussendet. Und ich fand das, für mich war das eher so eine Unterstreichung dessen, dass man sagt, okay, er ist eben authentisch und er verbiegt sich da halt irgendwie auch gar nicht. Also ich fand das eher als eine besondere Form der Wertschätzung natürlich auch gemeint, weil man natürlich, sag ich jetzt mal, man hat natürlich diese super glatt geleckten Typen, sag ich jetzt mal, die ich mal ganz widerlich finde, und halt den Helge Leonhardt ist halt einer, der läuft auch mal beim Klassenerhalt mit über den Rasen oder tippt halt auch mal so Sachen, die man irgendwie auch als Privatperson halt so tweeten würde. Und ich persönlich finde das eigentlich total cool und eigentlich auch total wertschätzen, und dass der auch den Mut hat oder auch dieses, auch, dass er sich nicht, dass er den Mut zur Authentizität hat. Und das wollte ich auch mit meiner Aussage ja eigentlich zum Ausdruck bringen. Und wenn das anders angekommen sollte, dann bitte ich natürlich vielmals um Entschuldigung. Und ich glaube aber, und wenn da jetzt jemand nochmal eine Frage hat, der kann es ja auch dann gerne an uns wenden. Und allgemein sind alle Aussagen, die wir treffen, wie Thomas schon ganz richtig sagte, alle immer vor dem Hintergrund zu sehen, dass wir allergrößten Respekt vor dem Verein, natürlich aber auch vor seinen Repräsentanten haben.
Wobei man natürlich auch sagen muss, dass wir ja auch von anderen Leuten fordern, auf ihre Sprache zu achten und wir da an der Stelle halt ja uns da auch zu was hinreißen lassen haben, was vielleicht, also was aus meiner Sicht genau auch nicht in Ordnung war und vielleicht auch das Setting ein bisschen merkwürdig ist, dass man über jemanden, mit jemandem von außen darüber diskutiert, so wie man das jetzt, wie man das jetzt bewerten soll, und dass teilweise der auch ein bisschen verurteilend hat wirken können. Und das sollte ja nicht die Intention sein, sondern eigentlich ist ja unsere Idee von der Kategorie des Helge der Woche auch, dass es eine kritische Reflexion mit von Sprache auch gibt und von Aussagen und von Positionen vor allen Dingen.
Genau, und ich glaube, das ist ja auch genau der Punkt. Und ich glaube, auch so ein Teil des Erwachsenseins ist es so für mich, dass man auch sagen kann, okay, das ist schief gelaufen, das tut mir leid, und da kann ich, also das ist für mich tatsächlich auch so einfach auch so Teil vom Erwachsensein.
Und auch wir lassen jetzt den Alkohol weg beim Podcast aufnehmen. Okay, wir gucken trotzdem aber auf den Helge der Woche, was in den letzten ein, zwei Wochen so medial denn passiert ist, rund um den Verein und rund um unseren Präsidenten. Martin, du hast doch bestimmt was Tolles gefunden.
Genau, ich würde gerne einen Tweet nominieren. Der ist, ich bin sehr stolz auf diese Legenden und auf dem, das sind drei Legenden drauf, die FCE-Legenden Lothar Schmiedel, Martin Mennel und sein Bruder Uwe Leonhardt. Und das ist ein schönes Foto, wo Martin Mennel einen goldenen Handschuh hat. Und das ist aus dem, es ist vom 28. Oktober 2008, also es ist von seiner allerersten Saison, das hatte ich auch mal recherchiert, wie alt das ist. Und da bekommt er die Trophäe als bester Torhüter der Regionalliga 2007, 2008. Und das muss ja dann noch bei Cottbus 2 gewesen sein.
Genau, das war ja dann wahrscheinlich die Saison vorher. Und genau, das hätte ich jetzt nämlich gefragt, was da der Hintergrund war für diese Übergabe in einem der ersten Spiele für uns. Aber dann hat das so einen historischen Cottbus-Hintergrund.
Okay. Und da war Lothar Schmiedel noch der Geschäftsführer vom Verein und der Bruder von Helge Leonhardt, Uwe Leonhardt, Präsident.
Und das war ein Post von Helge, so hatte ich glaube ich wahrgenommen, im Rahmen dieser Martin Mennel 419. Spielgeschichte. Ne? Da hat
genau.
Das gepostet dann. Genau. Ja, reiht sich ein in in die Reihe der Legenden unseres Vereins. Es gibt noch einen anderen Tweet, auf den ich gern verweisen will und dann auch eine kleine Hörempfehlung aussprechen will. Denn es gibt einen Podcast der Stadt Aue-Bad Schlema, aufgenommen auch von, ich glaube, sie heißt Katja Lippmann-Wagner, habe ich das richtig
in Erinnerung? Genau.
Genau, die auch schon mit uns mal geschrieben hatte, weil Podcast Erzgebirge, da ist man sich dann doch auch nahe. Da gibt es nämlich in Kürze eine Aufnahme, einen Podcast, Surprise, Surprise, mit Helge Leonard und Michael Vogt. Das Ganze wird jetzt nach der Recherche am 4. März, also am Geburtstag unseres Vereins, am 75. Geburtstag unseres Vereins herauskommen und wird den Namen tragen: 75 Jahre unter den gekreuzten Hämmern. Ein Interview mit Katja Lippmann-Wagner und Helge Leonard und Michael Vogt. Und es gibt bei Twitter tatsächlich auch schon erste Sprachschnipsel. Und allein da hört man schon, es war eine sehr gute Stimmung. Ich glaube, die haben sich sehr gut verstanden. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es ein sehr unterhaltsamer Podcast wird. Und was ich auch ganz spannend finde, dass Helge Leonard diesen Post mit diesen Audioschnipseln zu dieser Podcastaufnahme überschrieben hat mit Anführungsstrichen, beziehungsweise einfach nur klein geschrieben, herrlich solche Interviews. Das heißt, lieber Helge Leonard, wenn Sie solche Interviews toll finden, wenn Sie das Format Podcast finden, virtuell, wir heben die Arme, wir breiten die Arme aus und freuen uns natürlich. Wenn Sie auf uns aufmerksam werden, dann stehen wir natürlich immer bereit für eine weitere Podcast-Folge und sind uns ganz sicher, dass wir eine ähnliche Stimmung miteinander haben werden in dem Podcast, in der Aufnahme. Wie es dann mit Katja gewesen ist. Deswegen, ja, Einladung ist damit ausgesprochen, nochmal ganz offiziell. Also hört rein, beziehungsweise wir teilen es auch über unsere Kanäle, 4. März, Aue Bad Schlema Podcast. Das wird bestimmt ganz unterhaltsam und auch da unke ich jetzt einfach mal, könnte es sein, dass der nächste oder die nächsten Helge der Woche sich vielleicht auch auf diesen Podcast beziehen. Wir sind gespannt, welche Aussagen es denn da von unserem Präsidenten, Geschäftsführer oder insgesamt auch über den Podcast gibt. Wir sind sehr gespannt. So, dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Martin, Tobias, habt ihr noch was, auf das ihr verweisen wollt?
Du wolltest, glaube ich, noch was zu Florian Krüger sagen.
Ich wollte genau noch einen kurzen Verweis, aber da auch euch ganz, ganz offen fragen, beziehungsweise auch die Community bei uns. Ich habe jetzt rausbekommen, dass es eine U21-Europameisterschaft gibt. Die ist Ende März beginnt die und kommt eben darauf an, wie lange Deutschland dann drin ist. Geht eben 2, 3, 4 Wochen. Und Flo ja Teil der U21 ist, da die Frage gestellt: Haben wir hier ein Problem, dass wir irgendwie Flo abstellen müssen Ende März? Habt ihr was gehört dazu?
Ich weiß dazu nichts.
Na, wenn er natürlich nominiert wird, dann stellen wir ihn da, also müssen wir, also dann, und er auch genehmigt wird, dann steht er uns dann nicht zur Verfügung. So würde ich das jetzt interpretieren.
Also so in meiner Erinnerung war er immer Teil der U21 jetzt bei den letzten Spielen. Hat, glaube ich, auch, kann ich mich erinnern, irgendwie ist er mal eingewechselt worden, direkt erster Ballkontakt, erstes Tor gemacht. Also scheint da auch einen guten Eindruck hinterlassen zu haben. Also ich sage mal so, entweder wird er nicht nominiert und dann würde ich mich freuen, dass er nicht nominiert wird. Denn für so ein Quatschturnier jetzt während der Saison, während Corona, jetzt noch so eine EM zu machen, finde ich sowieso fraglich. Ja, also Flo, überlegst dir, ob es dir das wert ist oder ob du nicht lieber ein bisschen bei uns in Aue bleiben willst.
Kann er nicht in der
In diesem
Sommerpause
Sinne.
spielen?
Genau. In diesem Sinne.
Bei der EM.
Das stimmt, geht auch. Ja, in
Ja,
diesem
Jogi
Sinne,
Löw, ruf mal an.
viele Grüße, bleibt gesund, teilt unseren Podcast, kommentiert. Wie gesagt, wir haben ja auch heute nochmal so ein paar kontroverse Themen ja im Podcast gehabt. Schreibt uns gerne an, entweder persönlich oder ganz offiziell unter den Tweets, unter den Facebook-Posts, in der Instagram-Post, die wir machen. Wir freuen uns immer auf Feedback, wenn wir mit euch dann in die Kommunikation gehen. Also, bis in 2 Wochen, bleibt gesund, bis dahin, macht's gut.
Ciao.
Tschüssi.